Es will empfangen werden, was von Gott kommt. Ich liebe dieses Bild. Ich weiß nicht, ob ihr sehr bewusst dieses Bild, ich habe, glaube ich, schon öfter drauf verwiesen, gell? Daran seht ihr, wie begeistert ich einfach bin von dem Bild, das da hängt. Also mal davon abgesehen, dass es mir grundsätzlich gefällt, auch so die Farben und alles. Was mir gefällt ist, wir haben diese enge Gemeinschaft von Gläubigen, die zusammen sind. Und was mir besonders gefällt, ist das, was man auf ihrem Kopf sieht. Ja, diese Flammen. Und natürlich, wer das Wort Gottes kennt, der kennt diese Szene an Pfingsten, ja, wo diese Feuerzungen über den Köpfen der Gläubigen erscheinen und sie absolut ergriffen sind vom Heiligen Geist, ja, getauft sind im Heiligen Geist und ergriffen sind vom Heiligen Geist. Und wie sie dann brennen und wirklich das, was von Gott kommt, voll in sich aufnehmen und dann diese gewaltige Gemeinde werden. Brennend im Geist. Wollt ihr das auch? Wollt ihr solche sein, wie so Fackeln, ja, brennende Fackeln? Wollt ihr das? Es ist eine Sehnsucht da, ein Hunger danach. Hey, ich will so jemand sein. Das ist unsere Bestimmung, wenn wir Jesus nachfolgen, solche zu sein. Es ist unsere Bestimmung. Aber wie geschieht es? Und ich will heute mit euch darauf zurückgehen, ja, auf diese erste Taufe mit, beziehungsweise eigentlich heißt es im Grundtext im Geist, auf diese erste Taufe im Geist und dann gucken, wie geht es von da aus? Und ich glaube, das sagt uns was. Das sagt uns sogar sehr viel. So, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dann schlagt mal auf. Ich lese das, das kommt in jedem Evangelium vor, wie Johannes der Täufer anfängt und Jesus den Weg bereitet. Aber ich möchte es gern aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Also wir gehen mal Matthäus 3 und wir lesen diese ganze Passage, Matthäus 3, 1 bis 17. Ich habe das jetzt hier in der neuen Genfer Übersetzung. Ah, ihr habt jetzt Elberfelder gemacht. Geht es auch in der neuen Genfer? Oder muss man das extra reinmachen? Entschuldigung, habe ich vergessen dazu zu sagen. Tut mir leid. Also unten kann man einstellen die andere Übersetzung. Entschuldigung. Ah, Entschuldigung, okay. Ich fange einfach mal an zu lesen. In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Johannes war der, von dem der Prophet Jesaja sagt: Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Interessant ist, bevor der Johannes überhaupt seinen Dienst antrat, da war sein Dienst eigentlich bereits schon von den Propheten angekündigt. Es war klar, bevor der Messias kommen würde, da kommt einer vorher. Und er wird den Messias ankündigen, indem er die Leute zur Umkehr ruft. Und das war eben dieser Dienst des Johannes, Johannes des Täufers, denn er predigte, er sagte, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um. Wir wissen aus der Geschichte des Volkes Israel, hören wir auch immer wieder, und Bärbel hat da schon oft darüber gepredigt im Alten Testament, ja, was mit diesem Volk geschieht. Wir wissen, es ist immer wieder abgewichen von den Wegen Gottes. Und Johannes, er ruft sie jetzt zurück und sagt, kehrt um, kehrt euch hin zu diesem Gott, denn die Zeit, ja, das Reich Gottes ist nahe, der Messias, er kommt. Und dann lesen wir, dass Scharen von Menschen, also wirklich ganz viele Menschen, er ist nicht irgendwie in eine Stadt gegangen, hat sich auf den Marktplatz gestellt, sondern was hat er gemacht? Er geht in die Wüste, da wo keiner ist, und die Leute kommen zu ihm. Hey, was ist das für eine Werbestrategie? Ja, würde man sagen, geht gar nicht, ja. Man geht doch dahin, wo Menschen sind, aber er geht in die Wüste und interessanterweise kommen die Menschen zu ihm, obwohl er echt eine spezielle Erscheinung ist, oder? Mantel aus Kamelhaar, er isst wilden Honig und Heuschrecken. Ja, ist jetzt nicht gerade so, auch hier nicht die Attraktion schlechthin. Ich glaube, er war auch nicht zimperlich in seiner Predigt. Ja, ich glaube, er war sehr, sehr klar, er war sehr, sehr scharf, er war sehr, sehr drastisch. Er hat wahrscheinlich scharfe Worte gebraucht, aber ich glaube, die Menschen, die haben gemerkt, hey, der ist echt. Er ist echt. Er ist echt und wir wissen, warum er echt ist, weil es heißt von ihm, dass er bereits im Mutterleib wirklich von Heiligem Geist erfüllt war. Ja, und das bringt ihn dazu, echt zu sein, klare Worte auf den Messias hinzureden. Und viele Menschen, sie lassen sich zur Umkehr rufen, sie kehren um, sie wenden sich Gott zu und sie lassen sich von ihm taufen als Zeichen ihrer Umkehr zu Gott. Und diese Taufe des Johannes, sie ist eigentlich schon was Neues. Es gab im Alten Testament vorher schon sowas Ähnliches wie Taufen, das waren diese Reinigungsbäder, ja, also solche Rituale, um sich zu reinigen. Wer unrein war, der sollte dadurch wieder rein werden. Das waren so rituelle Waschungen. Aber die Taufe des Johannes war eine ganz klare Taufe zur Buße hin. Ja, wirklich sich Gott zuzuwenden. Und das war eigentlich was Neues. Und es war, heute wird man sagen, ja, da war richtig Erweckungsluft da. Ja, die Menschen sind in Scharen geströmt, sie haben sich Gott zugewendet. Und selbst die religiösen Führer dieser Zeit, sie haben gemerkt, oh, da liegt was in der Luft. Ja? Und was haben die gemacht? Also die religiösen Führer, das waren die Pharisäer und die Sadduzäer zu dieser Zeit. Was haben sie gemacht? Also sie sind natürlich auch in die Wüste gegangen. Warum? Um sich zu bekehren? Um wirklich die Wahrheit zu finden? Nee, wir wissen, sie wollten sehen, wovon das Volk so fasziniert war. Wir wissen aus vielen anderen Begebenheiten, dass es diesen Führern, insbesondere sogar den Sadduzäern, die sehr stark an politischer Macht interessiert waren, daran lag, die Macht über das Volk zu behalten. Und ich glaube, dass sie wirklich sehen wollten, wer fasziniert das Volk so? Was für eine Anziehung ist da? Und sie sind hinausgegangen zu Johannes. Und Johannes sieht sie. Und dann weist er sie erstmal ganz, ganz scharf zurecht. Ja, das, was ich jetzt sage, was sie eigentlich wollten, das spekuliere ich jetzt nicht nur, sondern wir lesen das ein paar Kapitel später, wo Jesus selber die Führer, die Pharisäer und die Sadduzäer konfrontiert. Und er sagt zu ihnen, Jesus redet über Johannes und sagt, ihr habt euch eine Zeit lang an seinem Licht erfreut. Das heißt, wir lernen später, warum die gegangen sind. Jesus sagt über Johannes, er war wie eine Lampe, er hat das Licht ausgestrahlt und ihr seid gegangen, um sich in seinem Licht zu erfreuen. Das heißt, die wollten da irgendwie auch noch mitschwimmen, ja, in dieser Sympathiewelle, die von dem Volk kam. Das war der eigentliche Grund, aber nicht, weil sie auf die Worte von Johannes gehört hatten. Und deshalb hat der Johannes auch total recht, als er die Ernsthaftigkeit ihrer Umkehr anzweifelt und er ist wirklich außergewöhnlich scharf. Er sagt, hey, ihr Otternbrut oder Schlangengezücht in anderen Übersetzungen. Hey, das ist krass, oder? Sie kommen in die Wüste, machen sie auf, machen den weiten Weg und dann wirst du begrüßt mit ihr Otterngezücht. Da würde doch jeder absolut ausrasten, ja? Aber Johannes weiß, wovon er spricht. Er sagt zu ihnen, wenn man an eurem Leben nicht erkennen kann, dass ihr umgekehrt seid. Ja, ihr könnt jetzt umkehren, ihr könnt euch auch taufen lassen, aber wenn man an eurem Leben nicht erkennen kann, dass ihr wirklich zu Gott umgekehrt seid, es wird euch nichts nützen. Die Taufe ist absolut wertlos. Ja, ich kann euch taufen, aber sie ist absolut wertlos. Ihr werdet dem Gericht nicht entgehen. Er sagt, meint nicht, dass ihr dem Gericht entgeht. Und vor allen Dingen, bildet euch nichts auf eure Abstammung ein. Die Tatsache, dass ihr zu den Frommen gehört, es bringt euch gar nichts. Gar nichts. Eure Abstammung, die Zugehörigkeit zum Volk, die Zugehörigkeit zu Abraham, sie ist wertlos. Sondern die Taufe, sie muss bestätigt werden. Er redet weiter, er redet nämlich über Frucht und er sagt, die Taufe wird bestätigt durch eine Änderung, durch einen anderen Charakter, durch ein erneuertes Leben, ein Leben, dem man ansieht, wer regiert. Und dadurch wird diese Taufe erst bestätigt. Er sagt, bringt Frucht, die zeigt, dass es euch ernst ist. Und dann kündigt er aber noch eine andere Bestätigung an, die eigentlich dieser Änderung von dem Leben vorangeht. Und diese Bestätigung ist was total Übernatürliches, was weder Johannes machen kann. Johannes kann mit Wasser taufen, aber das, was jetzt kommt, diese Bestätigung, die kann Johannes nicht machen. Und die können auch die Getauften selber nicht machen. Nämlich Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also wir wissen natürlich, dass er Jesus ist, ist klar. Jesus wird mit Heiligem Geist mit Feuer taufen. Das heißt, er kann nur mit Wasser taufen, aber dann kommt da Jesus, Gott selbst, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Das heißt, Johannes bereitet sie vor für das, was Gott tun will und was er schon seit den frühen Propheten angekündigt hat. Und ich war irgendwie so begeistert. Ich habe diese Hesekiel-Stelle, die wir schon so oft eigentlich gelesen haben, diesen einen Vers, Hesekiel 36, 26, und Gott will uns ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, die habe ich nochmal im Zusammenhang gelesen und ich war echt platt. Wisst ihr, was da vorher kommt und hinterher kommt? In dem Vers vorher kommt, ich will euch mit Wasser reinigen. Direkt in dem Vers davor. Und in dem Vers, also zur Vergebung der Sünde, ja, das, ich will euch von eurer Sünde reinigen und dann heißt es, und Gott wird euch ich werde ein neues Herz in euch legen und einen neuen Geist und dann am Schluss heißt es im Vers danach und ihr werdet in den Ordnungen Gottes leben. Das heißt, man wird an eurem Leben sehen, dass es anders ist. Und wir sehen eigentlich genau das, was hier passiert. Ja, wir haben die Reinigung, wie jetzt hier Buße, ja, Buße und Umkehr, die Reinigung mit Wasser und dann kommt das neue Herz und der neue Geist und dann ist es möglich, in diesen Ordnungen zu leben. Und eigentlich das, was hier passiert, Gott tut nichts, ohne dass er es ankündigt. Ja, das ist heute noch so und ich finde es so stark. Und dann geschieht was auch ganz typisch für Gott ist, ganz typisch für Jesus. In Kolosser heißt es, er ist in allem der Erste, er geht in allem voran. Und so geht er auch in der Taufe voran. Obwohl es nicht nötig hätte, ja, wir hören das von Johannes, er hat es nicht nötig, sich taufen zu lassen. Warum? Weil die Taufe zur Umkehr ist, weil es um Reinigung von Sünde geht und wir wissen, Jesus war ohne Sünde. Und trotzdem sagt er, es muss so sein, er, der ohne Sünde war. Er hat natürlich keine Umkehr nötig und Johannes will das abwehren, aber Jesus sagt, lass gut sein. Es soll so geschehen. Es soll so geschehen. Warum? Weil er in dem allem vorausgeht. Und so lässt er sich taufen und gleich darauf geschieht dieses Übernatürliche, das weder der Getaufte noch der Täufer tun kann, nämlich von Gott kommt die Taufe. Von Gott her, von oben her kommt die übernatürliche Taufe mit und in dem Geist und Gott bestätigt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und in der Folge dann danach fängt Jesus an, durch den Geist die ganzen kraftvollen Dinge zu tun, in denen wir, die wir in den Evangelien lesen. Ja, also er predigt die Botschaft, die Menschen kehren um, sie gehen ihm hinterher, er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus, er wirkt Wunder. Alles, was wir in den Evangelien lesen, das ist die Folge davon. Ein Leben, an dem sichtbar wird, wer regiert. Und die religiösen Führer, sie fangen sich natürlich an, über ihn zu ärgern, ja, bis dahin, dass sie ihn umbringen wollen. Und sie ärgern sich vor allen Dingen über diese Anmaßung, ja, wer er zu sein vorgibt. Dass er vorgibt, Gott zu sein. Und dann, ganz interessant, in der Stelle, in der Jesus auch sagt, warum die Religiösen zu Johannes gegangen sind, ja, um sich in seinem Licht zu erfreuen, in der redet er davon, hey, ich bezeuge nicht mich selbst. Also er redet mit den Führern und sagt, ich bezeuge nicht mich selbst. Das ist Johannes 5, 33 bis 37, wer das nachschauen will. Sondern er sagt, ich werde bestätigt, ich werde von außen bestätigt. Erstens durch Johannes. Ja, Johannes hat mich bestätigt. Er hat Zeugnis von mir gegeben und durch die Taufe bestätigt er, wer ich bin. Zweitens durch den Vater. Direkt von Gott habe ich Bestätigung erfahren. Nämlich dadurch, dass er den Geist erhalten hat, ja, dass der Geist auf ihn herabkommt und seine Identität klargestellt wird. Ja, er sagt, das ist mein geliebter Sohn. Auch dadurch, er hat das Zeugnis des Vaters und dann nennt er noch ein drittes und er sagt, und das weitere Zeugnis sind die Werke. Nämlich der Lebensstil. Schaut doch an, was ich wirke. Schaut es euch doch an. Das heißt, Jesus hat auch dieses dreifache Zeugnis. Er hat die Taufe, ja, von Johannes. Er hat direkt, wie Gott auf ihn, den Geist auf ihn legt, ja, und in ihn. Und die Identität bestätigt und die Werke. So, das war jetzt bei Jesus. Ja, was war bei den Jüngern? Die nach ihm kommen. Bevor Jesus zurückgeht zum Vater, also nach der Auferstehung, da wissen wir, dass er noch eine Zeit mit den Jüngern hat, also 40 Tage erschien er ihnen noch. Und er sprach mit ihnen immer wieder über das Reich Gottes. Und da bestätigte er genau das, was Johannes schon gesagt hatte. Apostelgeschichte 1, Vers 4, da heißt es, dass Jesus die Jünger anweist, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten. Ja, welche Erfüllung der Zusage? Genau das, was die Propheten gesagt haben, Ezekiel, ja, es wird dieser Geist, Gott wird den Geist in euch legen. Das, was Johannes gesagt hat, das, was Jesus gesagt hat, also das alles wird nochmal bestätigt und er sagt, ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Und dann weiter Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und das ist das, was die Jünger dann tatsächlich an Pfingsten erleben. Wie das Versprechen des Vaters kommt. Sie sind also zum Gebet zusammen und ich glaube, das ist das, was diese Szene hier zeigt. Sie sind zum Gebet zusammen und plötzlich erhebt sich ja ein Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm und sie sahen so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Und in der Folge lesen wir, wie dieselben Jünger, die hier dabei waren an Pfingsten, wieder und wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und sie verbreiten die Botschaft und sie sind kraftvolle Gemeinde, sie sind glaubhafte Zeugen. Warum? Weil Gott ihre Botschaft mit diesen ganzen Dingen bestätigt, die schon Jesus getan hatte. Also wir sehen auch hier wieder genau das, was schon vorausgesagt war. Und bei ihnen ist es so, dass sie werden ergriffen, der Heilige Geist, ja, sie erleben die Taufe im Heiligen Geist. Das heißt, Gott, wir wissen an Pfingsten, Gott nimmt Wohnung in uns. Wir hatten ja vor kurzem das Thema Gott in uns. Ja, Gott lebt in uns und er lebt in uns. Und das muss auch nicht immer wieder geschehen. Aber wir sehen auch in der Apostelgeschichte insbesondere immer auch dieses zweifache Wirken, ja, vom Heiligen Geist. Das eine ist die Innewohnung, die passiert und das ist die eigentliche Taufe im Geist. Ja, dass Gott kommt, um in uns zu wohnen, dass er selber die Umkehr und die Buße bestätigt durch diese übernatürliche Taufe mit dem Geist, so dass Gott kommt, um in uns zu leben. Und dann sehen wir aber auch noch diese Erfüllung, die immer wieder geschieht. Ja, dass der Heilige Geist Raum bekommt, dass es überfließt. Und dass der Heilige Geist nicht nur in uns wirkt, sondern auch, dass es eine Kraft ist, die von außen auch kommt. Ja, immer und wieder, dass Gaben von außen kommen. Einfach weil da gibt's manchmal eine Verwirrung, was heißt eigentlich Taufe im Geist? Und ich weiß, dass insbesondere im pfingstlichen Kontext es manchmal auch unterschiedlich gelehrt wird. Ja, aber die eigentliche Taufe im Geist ist, dass Gott selber die Umkehr und die Hingabe bestätigt. Aber da komme ich noch dazu. Und denen, die jetzt diese ersten Jünger hören, denen geht es ganz genauso. Tausende von Menschen hören die Predigt des Petrus und dann heißt es, und es dringt ihnen durchs Herz und sie fangen an zu glauben und sie fragen, was sollen wir tun? Ja, sie fragen, was sollen wir tun? Sie sind bereit zu tun, was notwendig ist. Und Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesus. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und das geschieht dann auch. Das lesen wir. Und wir lesen, wie diese Menschen, die sie hören, zur Urgemeinde werden. Ja, zu einer Gemeinschaft, die Gott Ehre gibt und denen das Volk total anmerkt, dass ein verändertes Leben da ist. In der Bibel heißt es, und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Ja? Das Volk hat gemerkt, hey, die ticken anders, mit denen ist was anders. Was merken wir? Und es hat mich einfach wieder ganz neu eigentlich draufgebracht, dass ja Gott nicht plötzlich irgendwie was ganz Überraschendes anderes tut, sondern genau das, was er schon immer vorhatte. Bei Johannes, bei Jesus, bei den ersten Jüngern, bei den zweiten Jüngern. Was sie kennzeichnet, ist immer eine Kombination oder eine Abfolge oder wie auch immer man das nennen will, von echter Umkehr und Glaube, von der Wassertaufe, ja, als Zeichen für die Reinigung und Abkehr von Sünde. Eine übernatürliche Taufe mit und im Geist, so dass Gott kommt, um in einem zu wohnen. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und ein absolut verändertes, kraftvolles Leben. Das sehen wir bei allen. Und das ist das, was Gott bis heute tun möchte, was er mit uns tun möchte, mit jedem Einzelnen von euch, die hier sitzt. Und vieles hat er ja schon getan. Viele von euch sind ja diese Fackeln. Egal, ob ihr es selber seht oder nicht. Ich bin gespannt, was ihr heute seht. Und ihr könnt wirklich Gott darum bitten, zu sehen. Ja, dass wir vorhin haben wir gesungen, Herr, öffne du mir die Augen. Dass eure Augen geöffnet werden, wer ihr seid und was Gott in euch tut und was Gott euch gegeben hat. Gott hat sich bis heute nicht geändert und die Verheißung des Vaters hat sich auch nicht geändert. Die Lehre von den Taufen ist nicht hinfällig, sondern im Hebräerbrief wird sie beschrieben, ja, als Grundlagen des Glaubens. Und wir haben immer noch den Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen und die dann zu taufen. Das ist immer noch unser Auftrag. Der Taufbefehl aus Matthäus, ja, ist immer noch unser Auftrag, sie zum Zeichen für die Reinigung von Sünde zu taufen, wenn sie anerkennen, dass Jesus ein für alle Mal den Preis bezahlt hat und sie erlöst hat von ihrer Schuld. Und dass sie sich abkehren von dem alten, von Gott unabhängigen Leben. Ist immer noch der Fall. Und wie bei den Pharisäern ist es immer noch so, dass die Taufe allein gar nichts nutzt. Ja? Nur weil man getauft ist, es hilft nichts. Die Wassertaufe allein rettet nicht. Und schon gar nicht wird man durch die Wassertaufe irgendwie Teil der Gemeinde. Zumindest nicht Teil der Gemeinde von Jesus. Man kann vielleicht Teil von einer Institution werden, man kann Teil von einer Kirche werden, aber nicht die Gemeinde Jesu. Und ich finde es nach wie vor schlimm, dass Tausende, ja, oder Millionen von Menschen betrogen werden. Und man macht ihnen vor, dass sie durch die Taufe zur Kirche gehören, also zur Kirche Jesu. Und sie werden wirklich betrogen, aber es gilt immer noch, was Johannes zu den Pharisäern gesagt hat, glaubt nicht, dass ihr dadurch dem kommenden Gericht entgehen könnt. Und ich war auch schon auf einigen Beerdigungen in der Kirche und es beelendet mich wirklich, wenn dann gesagt wird, durch die Taufe hat er jetzt das ewige Leben. Es ist falsch, das steht nicht im Wort Gottes. Die Taufe allein rettet nicht. Ohne Umkehr und Glaube ist auch Gottes Geist nicht zu haben. Ja, du kannst den Geist Gottes wollen, diese übernatürliche Taufe vom Himmel her, wenn bei dir keine Buße und Umkehr da ist. Es geht nicht. Da kannst du die Gemeinde besuchen, wie du willst, kannst jeden Sonntag da sein, immer super pünktlich. Ja, du kannst geistliche Dinge tun ohne Ende, mehr als Religiosität wird nicht dabei rauskommen. Wenn keine echte Umkehr da ist, kein Gehorsam Gott gegenüber da ist. Ja, ohne Umkehr und Glaube ist Gottes Geist nicht zu haben. Und manche Leute versuchen so sehr, und auch diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist nicht zu haben, ohne echten Gehorsam Gott gegenüber. Manche versuchen diese, ja, sehr stark diese spektakulären geistlichen Erfahrungen zu machen. Und ich glaube, gerade jetzt in unserer Zeit, in dieser Gemeindewelt, da sieht man das sehr, dass man irgendwie, ja, man will was erleben, man will was spüren, man will dies und jenes und die, ja, die so ganz starke Geisterfahrungen machen. Aber viele wollen nicht Buße tun, viele wollen nicht umkehren, viele wollen nicht gehorsam sein und sie wollen nicht von dem lassen, was sie tun, was Gott nicht gefällt. Aber sie wollen gleichzeitig irgendwie doch geistlich spirituell sein. Und dann führt, und das ist das Fiese daran, dann führt dieser Wunsch, diese geistlichen Erfahrungen zu machen dazu, dass man eigentlich Imitaten hinterherläuft, ja, irgendwelchen seelischen Täuschungen, die vielleicht so aussehen, als wäre es geistlich, aber in Wirklichkeit seelisch sind und dadurch eigentlich auch dämonisch, ja, weil es ein anderer Geist dahinter steckt. Und das finde ich das Tragische, was oft passiert, weil so eine menschengemachte Spiritualität dabei herauskommt. Ja, und man will diese geistlichen Erfahrungen machen, aber hier ist ganz klar, ohne Umkehr, ohne echten Glauben an Gott, ohne Gehorsam, es ist nicht möglich, den echten Geist weder zu bekommen, ja, weder von Gott getauft zu werden mit diesem echten Geist, noch mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Es ist nicht möglich. Und diese Menschen, sie werden getäuscht ohne Ende. Warum? Weil man echte geistliche Erfahrungen nicht herstellen kann. Keiner von uns kann es herstellen. Es ist und bleibt übernatürlich. Aber wenn echter Glaube und echte Umkehr da ist, und ich gehe davon aus, dass es bei euch so ist, wenn echter Glaube und echte Umkehr da ist, dann haben wir nicht nur eine vage Voraussage, sondern wir haben das Versprechen, mehrfach bezeugt bei Johannes, bei Jesus, bei den ersten Jüngern, bei den zweiten Jüngern, bis heute das Versprechen, dass der Stärkere, nämlich Jesus Christus selber, dass er selber mit Geist und mit Feuer tauft. Das ist die notwendige Folge davon. Ja, er sagt, lasst euch taufen zur Reinigung der Sünde und er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Und er gibt übernatürliches Leben und übernatürliche Kraft von oben her. Von oben her. Nichts Menschengemachtes, sondern neues Leben von Gott her. Und durch diese Taufe mit Geist, die von Gott kommt, das ist die Taufe, durch die wir überhaupt zum Leib Jesu, zur Gemeinde Jesu dazukommen. Das ist das Entscheidende. Woher weiß ich das? Im Korinther lesen wir es. 1. Korinther 12, Vers 13, da heißt es, wir sind in einem Geist zu einem Leib getauft. Das heißt, nicht durch die Wassertaufe sind wir zu einem Leib getauft, sondern wir sind durch diese übernatürliche Taufe im Geist, die von Gott selber kommt, werden wir zu einem Leib getauft und mit einem, später heißt es noch, mit einem Geist getränkt. Und dieses mit einem Geist getränkt, hier heißt, und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Also wir sehen das Wort Taufe und dann zu trinken bekommen, in einer anderen Übersetzung eben getränkt werden. Ich glaube, dass es dafür steht, dieses eine, die Taufe mit dem Geist, dass Gott selber Wohnung in uns nimmt und uns dann aber immer wieder zu trinken gibt. Wie oft trinkt man? Nur einmal? Einmalig im Leben? Nee, immer wieder. Aber man wird nicht immer wieder getauft. Ja? Und ich glaube, dass das ein gutes Bild ist von dem, was die Taufe im Geist bedeutet. Es bedeutet, dass Gott uns tauft, indem er in uns Wohnung nimmt und in uns lebt. Und geistgetaufte Christen sind die, in denen der Heilige Geist lebt, die echt umgekehrt sind. Ja? Und der Heilige Geist kommt in sie. Das ist das, was passiert bei einer echten Bekehrung. Und dann kommt aber das Nächste, dass auch diese ganze Erfüllung und diese Erfahrung von Kraft durch dieses Trinken immer wieder erfahrbar wird. Und erst durch diese Taufe, die hier beschrieben wird, werden wir zu Kindern. Ja, also wir werden zur Gemeinde. Wir sind zum Leib. Ja, wir sind zum Leib geworden. Wir werden Gemeinde. Und wir werden auch Kinder. Und so wie Jesus bei seiner Taufe vom Vater bestätigt wurde, so wirst du auch durch diese Taufe im Geist von Gott bestätigt. Ist dir das eigentlich klar? Dass die Tatsache, dass Gott in dir Wohnung nimmt, durch diese Taufe im Geist, dass das eigentlich die gleiche Aktion ist, die der Vater bei der Taufe von Jesus getan hat? Nämlich dadurch, dass er seinen Geist in dich gelegt hat, sagt er genau das Gleiche zu dir. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ist der gleiche Vorgang. Habt ihr gewusst, dass der Vater das nicht nur zu Jesus gesagt hat, sondern auch zu euch, dadurch, dass er in euch Wohnung genommen hat? Und egal, ob dich andere bestätigen oder ablehnen oder was auch immer andere von dir denken, dass der Vater selber, dass Jesus, dass sie dich bestätigen dadurch, dass er selber euch im Geist tauft. Das ist nicht der Hammer? Was er selber über euch ausspricht und er sagt, genauso wie zu Jesus, ja, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Und so bestätigt Gott selber, dass ihr umgekehrt seid, dass ihr ihm folgen wollt. Also die Taufe im Geist ist übernatürlich, sie kommt von Gott und Gott ist der, der genau die Herzen kennt und weiß, ob jemand echt ist, ob jemand wirklich umgekehrt ist. Und wenn jemand wirklich umgekehrt ist, dann ist die notwendige Folge, dann hält Gott nicht zurück und er sagt, und ich taufe im Geist. Ich taufe im Geist. Man kann es nicht machen. Man kann es auch bei anderen nicht machen. Ja, ihr könnt andere nicht bekehren, das ist genau der Punkt. Man kann es nicht bei anderen machen. Jetzt könnte man einwenden und sagen, ja, Moment mal, aber was ist denn mit der Handauflegung? Lesen wir nicht in der Apostelgeschichte, dass die Apostel die Hände aufgelegt haben und sie wurden mit Heiligen Geist erfüllt? Wie heißt denn da? Man könnte ja sagen, ja, das lesen wir doch da. Aber mit der Handauflegung kann ich nicht jemanden im Geist taufen. Weil der tauft, ist Jesus allein. Jesus allein. Es gibt keinen Täufer im Geist, außer Jesus. Was mache ich dann aber, wenn ich Hand auflege? Wieso lesen wir, dass die Apostel das getan haben? Ja, es waren Leute, die hatten den Geist noch nicht empfangen. Die hatten zum Teil nicht mal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Und dann sind die Apostel hingegangen und sie haben Hände aufgelegt. Und dann kommt eine interessante Formulierung. Dann heißt es, sie legten die Hände auf, damit sie empfingen. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere, ist Wortklauberei. Ich glaube nicht, dass es Wortklauberei ist. Warum? Weil sie die Hände aufgelegt haben, nicht um ihnen irgendwie was zu geben oder damit Gott noch irgendwie was Neues schenkt und tut, sondern es heißt, sie haben die Hände aufgelegt, damit sie das empfangen, was Gott schon gegeben hat. Damit sie empfangen lernen, damit sie fähig sind zu empfangen. Das ist diese eine Seite. Auf der anderen Seite, man kann es selber nicht tun, aber auf der anderen Seite, man kann auch zu lange warten. Man kann zu zögerlich sein. Was meine ich damit? Man kann nicht empfangen, einerseits, weil man noch irgendwie auf dieses Versprechen wartet, damit Gott es endlich erfüllt. Und ich habe viele Christen kennengelernt, die so gerne diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erleben wollen. Sie lesen es in der Bibel, sie sehen, wie die Apostel wirken, sie sehen, wie die Jünger, sie sehen, wie andere Christen unterwegs sind, sie sehen dieses Bild und denken, oh, ich würde auch gern, aber leider ist es bei mir nicht so. Ja, ich wäre so gern erfüllt, ich würde so gern brennen, aber naja, es ist bisher noch nicht passiert. Und sie betteln Gott an, dass es doch endlich passiert, dass Gott sie irgendwie so... Ja, und da kommen die Feuerflammen und sie sind brennend im Geist und sie warten und warten und warten und werden immer verzweifelter. An einer Stelle in der Bibel heißt, viel Warten macht das Herz krank. Ja, sie werden immer verzweifelter und sagen, es passiert bei mir nicht. Oh, Gott hat mich irgendwie vergessen. Ja, und sie betteln Gott an, dass er doch noch irgendwie was tut. Und wir haben schon auch einige Gespräche, ne, auch mit Christen gehabt, die wirklich daran fast verzweifeln und sagen, ich will das. Ja, wieso ist das nicht so? Und sie betteln Gott an. Und sie verbringen ihr ganzes Leben damit, sich zu wünschen, doch geistlicher zu sein und mehr zu brennen. Vielleicht ist einer von euch da auch drunter und er sagt, oh, ich würde so gern geistlicher sein, ja, oder irgendwie brennen, aber ja, es ist halt noch nicht passiert oder sowas. Und sie glauben Lügen vielleicht, dass sie dafür noch nicht reif sind. Oder sie glauben Lügen, dass sie nicht würdig sind. Dass sie sich erst noch bewähren müssen. Und alles, was der Feind so auffährt, um uns daran zu hindern, in die Fülle Gottes hineinzukommen. Und sie verpassen, dass Gott sein Versprechen schon lange erfüllt hat. Dass Gott gesagt hat, Jesus, ja, wenn ihr umgekehrt seid, dann wird Jesus mit Geist und im Feuer taufen. Oder im Geist und im Feuer. Ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich war in den USA, als ich so zum ersten Mal mit konfrontiert war, was eigentlich der Heilige Geist heute noch tun möchte. Ich war vorher schon gläubig. Ich war umgekehrt. Ja, ich habe es wirklich ernst gemeint mit Jesus. Und ich habe aber so das Wirken des Heiligen Geistes überhaupt nicht gekannt, weil es einfach auch in der Lehre nie vorkam bei mir zu Hause und so, wie ich aufgewachsen bin. Und ich bin dann in den USA, bin dann zum ersten Mal in der Pfingstgemeinde, habe gesehen, was da eigentlich geht, ja, und ich habe gespürt, boah, da ist was, ja. Und es war echt, ja. Hab Prophetie erlebt, exakte Aussagen, wo ich gedacht habe, wow. Und erstmal habe ich natürlich alles, wie sie es gehört, richtig geprüft. Kann das sein? Kann das sein? Und ich habe meine Bibel durchgeblättert und ich habe gedacht, das steht ja da, das steht ja da. Mein Neues Testament ist ja voll davon, dass diese Dinge passieren. Ja, und ich habe gesagt, okay, ja, wenn das von dir ist, dann möchte ich das haben. Ja, dann möchte ich die Erfüllung. Und ich habe dann, ja, mich oft hingesetzt und habe gewartet. Ja, ich weiß nicht, ob es mit zugekniffenen Augen besser geht, aber ja, und man sitzt da und man denkt, erfüll mich. Ja, es ist nicht wirklich passiert. Warum? Der Knackpunkt ist der, und das ist bei ganz vielen so, man kann erst empfangen, wenn man weiß, dass es da ist. Ja, man kann erst empfangen, wenn man weiß, dass es da ist. Und deshalb nochmal dieses Lied, ja, Herr, öffne du mir die Augen. Darum nochmal dieses Gott in mir. Warum, was betet der Paulus? Betet der Paulus für die Gemeinde? Herr, gieß Geist aus auf sie. Herr, mach noch was, ja, füll sie, tu dies, tu jenes. Betet es Paulus zu Gott? Nee, Paulus betet was anderes, sagt, oh Herr, öffne du ihnen die Augen. Öffne du ihnen die Augen, dass sie sehen, was ihnen Jesus geschenkt ist. Und das ist genau das, was wir verstehen müssen. Und ich hoffe auch, was wir heute Morgen verstehen. Es ist eigentlich ähnlich wie mit der Vergebung. Und dieses Bild, das hat mir das auch gezeigt, wenn ich jetzt um Vergebung bitte, muss Gott noch irgendwas tun, um mir zu vergeben? Muss Jesus nochmal am Kreuz sterben? Muss er noch irgendwie was gewähren? Nein, muss er nicht. Er hat ein für alle Mal dieses Opfer gebracht. Was muss dann aber passieren bei Vergebung? Was passiert da? Ich empfange Vergebung. Ich empfange die Vergebung, die Jesus vor 2000 Jahren am Kreuz erwirkt hat. Stimmt's? So. Das Gleiche gilt eigentlich auch für das, was Gott sagt. Wenn echte Umkehr da ist, ich werde im Geist taufen. Und er tauft im Geist. Seit Pfingsten ist der Geist ausgegossen auf alles Fleisch. Ist das wahr? Das ist passiert. Der Petrus predigt nachher darüber und sagt, es ist geschehen. Das, was bei Joel genannt wurde. Es ist geschehen. Der Heilige Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Und jetzt geht's darum, zu empfangen. Jetzt geht's für euch darum, für jeden Einzelnen von euch darum, das, was Gott ausgegossen hat, zu empfangen. Deshalb bin ich auch immer ein bisschen so, ihr wisst, ich bin ein bisschen Liederkritiker manchmal, ja. Mir geht's aber nicht darum, die Lieder zu kritisieren. Aber manchmal, wenn wir so singen, ja, gieße aus, manchmal hört sich das so an, als müsste Gott jetzt noch irgendwie was ganz Neues oder anderes tun. Aber in Wirklichkeit meinen wir ja damit, oh Herr, wir wollen das empfangen von dir, was deine ganze Herrlichkeit, deine ganze Fülle, alles, was bei dir ist. Stimmt's? Und dann, wenn wir empfangen haben, wenn wir die Taufe im Geist und auch diese Erfüllung im Geist von Gott empfangen haben, wenn er in uns lebt und wir bereit sind, diese ganze Fülle im Geist zu empfangen, dann hat es Folgen. dann müssen wir nicht mehr sagen, hey, ich will aber doch so gerne brennen. Ja, weil dann brennen wir. Wenn wir das zulassen, was Gott eigentlich tun will. Und dann gibt es Folgen innerlich, ja, dass so eine Gewissheit kommt, unerschütterliche Gewissheit, was Mechthild gesagt hat, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Ja, dann komme ich nicht immer wieder in diese Verdammnis rein, sondern ich habe diese Gewissheit. Und ich sage, und ich bin gerettet. Ich bin erlöst. Es kommt Überführung. Wenn ich noch Dinge falsch mache, dass der Heilige Geist sagt, du, hier, nicht gut. Ja, das ist nicht gut. Kehr um. Es kommt Charakterfrucht. Es wird an uns sichtbar werden, dass was anders ist. Wir können nicht einfach so weitermachen. Und es wird auch äußerlich sichtbar, indem wir überfließen, ja, dass Freude kommt, dass Lobpreis kommt, auch wenn wir alleine sind, nicht nur wenn wir zusammen sind, sondern dass ihr zu Hause wirklich den Impuls habt, Gott zu loben, dass ihr in anderen Sprachen sprecht, dass ihr diese Erfahrung von Kraft, von übernatürlicher Kraft macht und dass auch Gaben fließen. Es wird geschehen, je mehr wir erkennen und empfangen, was die Taufe im Geist bedeutet, überhaupt, die wir doch längst empfangen haben. Deshalb sagt auch Paulus an mehreren Stellen, Römer 12, Vers 11, seid brennend im Geist. Wie kann er sagen? Ja, ihr könnt euch nicht selber zum Brennen bringen, aber er kann sagen, weil er weiß, was ihr von Jesus empfangen habt. Das heißt, jeder von euch, der sagt, oh, ich wünsche mir so zu sein, hey, dann brennt doch, ihr habt alles, was ihr dazu braucht. Ihr habt alles. Seid bereit, die ganze Fülle zu empfangen. Epheser 5, Vers 18, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Das wäre ja ein frommer Wunsch, wenn es nicht möglich wäre. Ja, wie jetzt? Gott hat alles getan, dass das möglich ist. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Oder Galater 5, Vers 25. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Wir haben neues Leben bekommen durch den Geist. Und jetzt ist es möglich, im Geist zu wandeln. Sprich, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Er hat alles dafür getan. So. Wenn Umkehr und Glaube bei euch da ist, wenn echter Glaube bei euch da ist, dann hat Gott versprochen, dass er euch mit Geist taufen wird. Und er hat's getan. Er lebt in euch. Und er hat versprochen, dass er Wohnung nimmt und euch dann auch erfüllt, euch diese Erfüllung gibt, dieses Leben in Fülle, das bei ihm möglich ist. Jetzt empfange. Ja, wenn du sagst, bei mir, ich erlebe's aber noch nicht so, dann sei bereit zu empfangen und sei bereit und halte nicht zurück. Mach nicht halt bei der Wahrheit, dass du sagst, okay, ich habe die Taufe im Geist empfangen, er lebt jetzt in mir. Und gut, sondern sei bereit, alles zu empfangen, was von ihm kommt. Hab Gemeinschaft mit ihm. Dämpfe diesen Geist nicht, der in dir ist, sondern achte auf ihn. So wie der Johannes letztes Mal erzählt hat, diese leise Stimme des Geistes zu hören. Ja, achte auf ihn, was er sagt. Gib ihm Raum. Und dann wird total erfülltes, geisterfülltes, leidenschaftliches Leben in Gott. Es wird kommen, es muss die Folge sein. Warum? Weil Jesus selber es ist, der uns in Geist und in Feuer getauft hat. Jesus selber ist es, der dich in Geist und in Feuer getauft hat, wenn du umgekehrt bist. So, jetzt habe ich die ganze Zeit über den Geist gesprochen. Was ist denn mit dem Feuer? Keine Angst, ich mache nicht mit dem Feuer jetzt noch weiter. Das mache ich nächste Woche. Ja, nächste Woche schauen wir uns an, jetzt haben wir die Taufe im Geist. Was bedeutet denn diese Taufe im Feuer, die hier auch genannt wird? Weil das ist auch was Jesus selber tut. Aber heute jetzt einfach diese Betonung darauf, dass Jesus selber dich getauft hat, indem er in dir wohnt. Und dass er selber dich mit allem ausstattet und befähigt, was es braucht, um zu leben wie die Urgemeinde, was es braucht, um diese lebendigen Fackeln zu sein. Jetzt empfange, jetzt bist du dran. Du bist der, der jetzt Antwort gibt. Du bist der Gott jetzt Raum gibt. Du bist der in der kommenden Zeit wirklich sagt, okay, komm, das ganze Programm. Weniger machen wir nicht. Seid ihr dazu auch bereit? Nicht nur zu sagen, oh, ich würde so gerne, sondern zu sagen, okay, Herr, hier, mach alles, was, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit dafür. Lass uns nicht zu denen gehören, die den Geist irgendwie pushen. Und dadurch auf irgendeine Täuschung hereinfallen. Lass uns aber auch nicht die sein, die warten und warten und sich irgendwie wünschen, es wäre so. Sondern lass uns die sein, die von Jesus selber getauft wurden und jetzt alles empfangen, was es zu empfangen gibt. Ohne Einschränkung, voll des Geistes, brennend im Geist. Wollt ihr das sein? So, dann gebt ihr jetzt Gott die Antwort. Ja, in dem, was ihr sagt, in dem, wie ihr mit ihm redet, in dem, wie ihr ihm Raum macht. Und ich würde jetzt einfach, dass wir hier zusammen noch ein Lied singen, das heißt Geist des Vaters. Und dass ihr darin, wenn ihr das glaubt und wenn ihr das wollt, dass ihr darin, ja, ihm einfach auch diese Antwort geben könnt. Könnt ihr machen im Gebet, aber auch eben durch dieses Lied und dann vor allen Dingen in der Zeit, die kommt.